Polen, Rammstein, Kopenhagen, Schleswig-Holstein und zuletzt dann München. Unbekannte Drohnen am Himmel, mutmaßlich russisch. Nur, wie kann sich Europa wehren? Die Bundesregierung ist alarmiert und will die Polizei stärken, damit sie Drohnen in Zukunft besser abwehren kann. Mit NDR-Verteidigungsexperte Kai Küstner besprechen wir, wie gut die Sicherheitsbehörden in Europa aufgestellt sind gegen die unbekannten Flugobjekte im eigenen Luftraum, was bei der Abwehr tatsächlich wirkt und wie tief wir bereits im hybriden Krieg mit Russland stecken. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Donnerstag, der 9. Oktober. Hallo Kai, herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich.
Also mein erster Gedanke war, oha, jetzt kommen die Einschläge wirklich näher, auch bei uns.
Am Münchner Flughafen sind am späten Abend wegen mutmaßlicher Drohnensichtungen zahlreiche Flüge ausgefallen. Knapp 3000 Passagiere waren betroffen.
Also Einschläge ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig das richtige Wort, weil ja nichts explodiert ist. Aber unser Sicherheitsgefühl wird, wie ich finde, zunehmend ausgehöhlt, weil sich die Vorfälle einfach so gehäuft haben in letzter Zeit.
Anwohner melden Drohnensichtungen in der Nähe des Flughafengeländes. Auch die Polizei berichtet über unbekannte Flugobjekte.
Der Betrieb musste ja in München stundenlang am 2. Oktober tatsächlich eingestellt werden.
Viele müssen die Nacht am Flughafen verbringen. Helfer bauen Feldbetten auf. Wegen des Oktoberfests gibt es kaum noch freie Hotelzimmer.
Einen Tag später, am Freitag, dem 3. Oktober, dann nochmal eine Luftraumsperrung.
Den zweiten Abend nacheinander Drohnenalarm am Münchner Flughafen. Wieder ging nichts mehr. Es war der jüngste Vorfall einer langen Serie von Drohnensichtungen an europäischen Flughäfen.
Wenn rund 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum reinfliegen, was ja Anfang September geschehen war, dann mag das viel noch etwas weiter weg erscheinen. Aber wenn jetzt tatsächlich deutsche Flughäfen lahmgelegt werden, dann greift das natürlich sehr unmittelbar in das Leben sehr vieler Menschen auch bei uns ein.
Wie viele Fluggeräte gesichtet wurden und um welche Art es sich handelt, bislang unklar. Auch ob es eine Verbindung zu den Drohnensichtungen in Dänemark oder Schleswig-Holstein gibt.
Du bist ja NDR-Verteidigungsexperte und im Host-Team des Podcasts Streitkräfte und Strategien und bist sehr gut vernetzt, bekommst viel mit. Weißt du inzwischen mehr, was hinter diesen Drohnenflügen stecken könnte?
Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja vor ein paar Tagen bei Karin Miosga in der ARD ziemlich deutlich gesagt.
Die Vermutung liegt nahe, dass es eben auch private Ausspähversuche gewesen sind. Aber wir erleben es jetzt in dieser Massivität, dass der Verdacht einfach nahe liegt, dass das Russland sein könnte.
Das sagt ein Bundeskanzler natürlich nicht einfach mal so daher, sondern der hat Zugriff auf Geheimdiensterkenntnisse. Und was zum Beispiel ja auch diese Drohnensichtungen in Schleswig-Holstein betrifft, so gibt es ziemlich deutliche Hinweise, dass die da nicht durch Zufall oder von Hobbypiloten über einer Rüstungsfirma auftauchten, über Regierungsgebäuden, über kritischer Infrastruktur kreisten, sondern dass die da tatsächlich Dinge vermessen und ausgespäht haben. Es wäre besser, wir wären tatsächlich langsam in der Lage, solche Drohnen wirklich mal entweder nachzuverfolgen, sie tatsächlich abzuschießen oder im besten Fall einzufangen, weil es dann nämlich wirklich klare Rückschlüsse gäbe auf Typ, auf den Hersteller, auf Bauteile und womöglich eben auch auf die Herkunft und auf die Piloten. Was aber völlig unübersehbar ist, ist ja diese Ballung an Fällen, vor allem seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine, über Häfen, über Bundeswehrstandorten, über dem US-Stützpunkt Rammstein, über Rüstungsfirmen. Und es liegt nahe, dass Russland ein Interesse daran hat, nicht nur aufzuklären, sondern auch einzuschüchtern und Verunsicherung zu säen.
Darüber, wie Deutschland mit diesen Drohnen umgeht, du hast es gerade schon erwähnt, möchte ich später noch mit dir sprechen. Aber erstmal würde mich noch interessieren, diese Drohnen, die jetzt in Deutschland, aber auch in Kopenhagen gesichtet wurden, was sind das ganz genau für Drohnen?
Also was wir wissen ist, dass diese Drohnen erstmal allesamt unbewaffnet waren. Also die kamen vermutlich tatsächlich zum Ausspähen. in Klammern, was jetzt nicht heißt, dass dadurch keine Gefahr entstanden wäre. Denn wenn tatsächlich ein ziviler Flieger ausweichen muss oder von einem Störsignal beeinflusst wird oder es gar tatsächlich eines Tages zu einer Kollision kommt, dann sind die Folgen natürlich überhaupt nicht auszudenken. Jetzt haben ja dänische Offizielle davon gesprochen, dass im Fall Kopenhagen die Drohnen dort eine größere Spannweite gehabt hätten. Und was Schleswig-Holstein angeht, hat Innenminister Dobrindt gar von einer Spannweite von bis zu 8 Metern gesprochen. Also das spricht eigentlich ziemlich eindeutig gegen diese Hobbybastler-Theorie, zumindest in diesem Fall. Und dann gab es ja diese 20 Drohnen, die im September nach Polen in den Luftraum eindrangen, die zum Teil auch abgeschossen wurden. Da ist ziemlich klar, dass es sich um in Russland gefertigte Gerbera-Drohnen handelte, so werden die genannt. Einige wurden abgeschossen, eine landete da mit der Schnauze zuerst in einem Acker. Da gibt es auch ein Bild davon, was in den sozialen Medien kursierte. Und da ist dieser typische Delta-Flügel, den diese Gerbera-Drohnen hinten haben, leicht zu erkennen. Und das alles gibt natürlich der Lesart Nahrung, dass Russland dahinter stecken könnte, weil Russland auch die Möglichkeit dazu hätte, solche Drohnen von Tankern der Schattenflotte zum Beispiel in der Ostsee von dort aus zu starten. Und auch weil Moskau von so etwas natürlich gleich, ich würde jetzt mal sagen, doppelt, dreifach oder vierfach Nutzen tatsächlich hätte. Es bekommt Aufschluss über unsere Verwundbarkeit, über mögliche Ziele in einem möglichen zukünftigen Konflikt. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist ja von der NATO ausersehen, Logistikdrehscheibe zu werden. Das heißt, über Deutschland soll im Ernstfall an die Ostflanke militärisches Gerät befördert werden. Wie vorteilhaft wäre es da für Russland, wenn man sozusagen Bahngleise, Brücken, Straßen, Knotenpunkte, Flughäfen und so weiter, wenn man das alles schon ausgekundschaftet hätte und kennen würde? Es sät gleichzeitig Verunsicherung. Kann unsere demokratische Regierung uns wirklich schützen? Das ist so ein bisschen die Frage, die da in den Köpfen aufkeimen soll. Und es soll natürlich auch von der Unterstützung der Ukraine letztlich ablenken. Nach dem Motto, wäre es nicht klug, wenn die Deutschen erstmal ihr eigenes Land schützen.
Und zum Thema Hobbybastler, ne? Also wir kennen das ja auch, wenn wir Dokumentationen oder Fernsehbeiträge drehen mit Drohnen teilweise, das ist ja total super, aber da gibt es ja eigentlich auch Flugverbotszonen. Also man kann jetzt nicht einfach so in Deutschland eine Drohne losfliegen lassen und über einen Flughafen fliegen lassen oder über eine Autobahn oder über eben kritische Infrastruktur.
Nein, es gibt bestimmte Zonen, zum Beispiel um Flughäfen herum, die Drohnen natürlich in Anführungsstrichen nicht betreten dürfen. Das sollte eigentlich auch jeder wissen. Schließt nicht aus, dass es vielleicht auch mal den einen oder anderen gibt, der das vergisst oder sich über dieses Verbot hinwegsetzt. Kann aber eben auch sein, und dafür spricht eben vieles, dass es eine bewusste Aktion ist, einfach um sich anzuschauen, was ist da unten am Boden los, um diese Störaktionen tatsächlich in die Tat umzusetzen, um einen wirtschaftlichen Schaden zu verursachen und einfach auch, um dieses Misstrauen, diese Verunsicherung zu säen, ob sowas nicht in nächster Zukunft häufiger vorkommen kann.
Und man kann ja Drohnen auch für einige 100 Euro relativ leicht im Elektromarkt oder online bestellen und für sich privat kaufen. Wann wird denn eigentlich eine Drohne zur Militärausrüstung oder was könnte Drohnen auch potenziell gefährlich machen?
Also theoretisch kann fast jede Drohne, auch wenn sie noch so klein ist, zur Waffe werden. Man muss ja im Prinzip nur einen Sprengsatz oder eine Handgranate dranhängen. Die Bundeswehr ist ja jetzt zum Beispiel gerade dabei, der Beschluss kam im Frühjahr, erstmalig überhaupt sogenannte Loitering Munition, so heißt das im Fachjargon, anzuschaffen. Wörtlich übersetzt herumlungernde Munition, auch unter dem Namen Kamikaze-Drohnen bekannt, weil das im Grunde ein mehr oder weniger großer Sprengsatz ist, der da am Himmel hängt und darauf wartet, den Befehl zu bekommen, sich auf etwas am Boden zu stürzen. Wenn es nicht die künstliche Intelligenz erledigt, die einen feindlichen Panzer zum Beispiel automatisch erkennt. Und Kamikaze eben deshalb, weil diese Drohnen sich damit natürlich selbst auslöschen. Die Bundeswehr ist damit, sagen wir mal, jetzt nicht super früh dran. Erst Ende des Jahres soll es ja dann mit Üben tatsächlich losgehen bei der Truppe. Aber je größer die Drohnen sind, umso tödlicher und zerstörerischer ist natürlich potenziell die Wirkung. Wir wissen das in der Ukraine. Russland zum Beispiel ja teilweise über Nacht hunderte Drohnen aus verschiedenen Richtungen und dann eben noch ergänzt um unbewaffnete Fake-Drohnen auch in die Ukraine schickt. Und Russland hat sich früher vom Iran ja diese sogenannten Shahed-Drohnen liefern lassen, über die viel gesprochen wurde im Verlaufe dieses Krieges. Und heute stellt es ganz ähnlich aussehende sogenannte Geran- oder Gerbera-Drohnen, über die ich eben auch schon im Zusammenhang mit Polen gesprochen habe, selbst her. Die haben je nach Typ so eine Spannweite von ungefähr 2 Metern, eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Und Russland stellt davon mittlerweile so viele her, dass es im Prinzip mehrere Male die Woche solche Schwärme in Richtung Ukraine schicken kann. In Deutschland ist das, was wir gesehen haben, bislang alles unbewaffnet gewesen. Das heißt aber A, natürlich nicht, dass das nicht noch kommen könnte, und B, können auch unbewaffnete Drohnen natürlich eine Gefahr darstellen und wirtschaftlichen Schaden können sie sowieso anrichten.
Du hast es selbst schon erwähnt, oft ist gar nicht so ganz genau klar, woher die Drohnen eigentlich kommen und ja, ob es bei diesen ungewöhnlichen Sichtungen in der Nacht sich wirklich um, ich sag's jetzt mal im Kriegssprech, feindliche Flugobjekte handelt. Wie gut kann man diese Drohnen in der Luft denn überhaupt erkennen bzw. identifizieren?
Also ich glaube, das Hauptproblem ist, dass Drohnen für herkömmliche Radarsysteme weitgehend unsichtbar sind bislang. Die können jetzt zwar Kampfjets oder anfliegende Raketen problemlos aufspüren, aber Drohnen gewinnen zurzeit jedenfalls dieses Versteckspiel deshalb noch so oft, weil sie erstens sehr klein sind. Einige können ja so klein sein wie Vögel oder nicht viel größer und daher auch schwer unterscheidbar. Und zweitens, also da unterm Radar sozusagen durchrutschen, einfach weil sie so tief sind, also sprichwörtlich unterhalb des Radars bleiben. Es gibt durchaus mittlerweile technische Möglichkeiten, Drohnen zu orten, sie auch zu identifizieren. Es gibt mittlerweile dafür ausgelegte Radarsysteme, es gibt Peilgeräte, es gibt optische Sensoren, es gibt auch Systeme, die auf künstliche Intelligenz bauen. Nur sind die eben bislang weder ausreichend zum Beispiel an Flughäfen vorhanden, um nochmal auf München zurückzukommen, noch an Standorten kritischer Infrastruktur. Und die Polizei ist damit einfach bislang nicht vernünftig ausgestattet. Also da muss tatsächlich noch einiges nachgeholt werden.
Wir sind in einer völlig neuen Sicherheitsherausforderung. Wir werden täglich attackiert und entweder lassen wir zu, dass andere mit uns spielen, oder wir beginnen uns zu wehren.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat am Wochenende gefordert, im Zweifel abschießen.
Und wehren bedeutet eben auch, dass solche Drohnen und Drohnenangriffe und Drohnenattacken beendet werden. Und zwar nicht nur, indem man es beobachtet, indem man Flughäfen schließt, sondern wenn es irgendwie geht, diese Dinger einfach runter vom Himmel holt und abschießt.
Wie sieht denn die Abwehr von Drohnen technisch aus?
Ja, das mit diesem Abschießen ist nicht so kurz und schmerzlos und kompromisslos möglich, wie das vermeintlich klingt. Der Hauptgrund, warum man da einfach so zurückhaltend ist bei diesen Abschüssen, ist, das sagen mir auch immer wieder Militärs, ist die Sicherheit. Bei einem Abschuss besteht immer das Risiko, dass dabei Menschen verletzt oder getötet werden, zum Beispiel durch herabfliegende Trümmerteile. Daher ist man da bislang sehr, sehr vorsichtig. Dann kommt noch die Rechtslage dazu und dieses ja bislang noch vorhandene Zuständigkeitswirrwarr. Also bis man sich da am Boden entschieden hat, so war es jedenfalls bislang, wer jetzt eigentlich zuständig ist, die Landespolizei, die Bundespolizei oder tatsächlich die Bundeswehr, ist die Drohne dann auch schon wieder abgeschwirrt und man kann sie eben schwer nachverfolgen bislang. Und dann sind da auch schließlich noch die Gesetze. Also die Ampelregierung hatte ja eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes tatsächlich auf den Weg gebracht und diese Änderung hätte einen Abschuss überhaupt erst ermöglichen sollen. Denn der ist bislang nicht erlaubt. Aber dieses Gesetz kam nicht mehr durch den Bundestag. Jetzt will Innenminister Dobrindt ja genau daran, will dieses Gesetz neu fassen. Und auch beim Polizeigesetz ist das Bundeskabinett ja jetzt aktuell tätig geworden. Also es gibt bislang rechtliche Hürden, aber vor allem fehlt es natürlich auch der Polizei und auch der Bundeswehr bislang an Technik dazu. Aber grundsätzlich ist diese Frage, warum schießt man nicht einfach ab, natürlich berechtigt, wenn tatsächlich so ein Abschuss erfolgen würde, dann hätte man die Trümmerteile und könnte dann die Überreste sozusagen durchsuchen, um Aufschluss zu erhalten über Typ, Herkunft und möglicherweise eben auch Operateure einer solchen Drohne.
Und jetzt liegt ja dieser Entwurf für ein Bundespolizeigesetz vor. Den hat das Kabinett gestern auf den Weg gebracht. Worum geht es da? Was soll sich ändern?
Also damit soll, wenn denn der Bundestag zustimmt, die Eingreifmöglichkeit der Bundespolizei tatsächlich gestärkt werden. Die hat ja zum Teil auch wirklich robuste Einheiten wie die GSG 9. Und jetzt soll mithilfe der Änderung dieses Polizeigesetzes die Bundespolizei in die Lage versetzt werden, gegen Drohnen überhaupt vorzugehen. Denn bislang kamen Drohnen im Polizeigesetz überhaupt nicht vor.
Bislang kommt in dem rund 30 Jahre alten Gesetz das Thema Drohnen nicht explizit vor. Zuvor hatte Bundesinnenminister Dobrindt schon angekündigt, eine Einheit für die Drohnenabwehr bei der Bundespolizei aufzubauen.
Das gibt der Bundespolizei die Möglichkeit, technisch auf der Höhe der Zeit gegen Drohnengefahren vorzugehen. Das heißt, das Abfangen der Drohnen und der Abschuss der Drohnen ist zukünftig durch die Bundespolizei geregelt und möglich.
Bleibt trotzdem noch die offene Frage, welche Befugnisse übernimmt irgendwann die Bundeswehr? Bislang ist die Rechtslage tatsächlich so, dass die Bundeswehr allenfalls über ihrem eigenen Gelände, also über Bundeswehrstandorten, über Kasernen und so weiter tätig werden kann, also ablenken, stören, einfangen kann. Jetzt will die Koalition das dahingehend ändern, dass die auch andernorts zu Hilfe gerufen werden kann. Aber so völlig einfach und trivial ist das alles nicht, denn es gilt nun mal vom Grundgesetz her diese sehr klare Trennung. Die Polizei ist für die Sicherheit im Inneren zuständig, die Bundeswehr ist für die äußere Sicherheit zuständig. Und auch wenn der Gegner in Anführungsstrichen sozusagen diese Grenzen zum Verschwimmen bringt, kann man ja sich nicht einfach über das Grundgesetz hinwegsetzen. Also da muss noch viel diskutiert werden. Und daher sagen auch Kritiker, lass das eigentlich doch besser die erledigen, die zuständig sind. Und das wäre die Polizei, im besten Fall tatsächlich die Bundespolizei.
Es ist ja auch die Rede von einem möglichen europäischen Drohnenschutzwall. Davon hat auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem informellen Treffen von Staats- und Regierungschef anfangs des Monats in Kopenhagen gesprochen.
The so-called drone wall. It is basically an anti-drone system that is able to do swift detection, interception and of course, if necessary, neutralization.
Wie realistisch ist das?
Na, zumindest ist dieser Drohnenwall, um mal im Bild zu bleiben, noch nicht besonders hoch. Also da müssen noch sehr viele Bausteine, noch sehr viele Backsteine in diese Mauer rein, damit sie auch Drohnen tatsächlich aufhält. Das hat ja dieser Drohnenschwarm vom September in Polen gezeigt, der zum Teil ziemlich weit reingeflogen ist auf NATO-Gebiet. Und eine Mauer errichten gegen Drohnen geht sowieso nicht. Das Problem ist, die Flugabwehr der NATO war bislang vor allem darauf ausgelegt, eben weitaus größere, weitaus mächtigere Eindringlinge abzuwehren. Ballistische Raketen, Kampfjets zum Beispiel. Und dafür sind unter anderem zum Beispiel ja deutsche Patriot-Luftverteidigungssysteme in Polen auch stationiert. Und die hatten diese Drohnen auch auf dem Radar. Aber mit Patriots jetzt Kleindrohnen vom Himmel zu holen oder wie in dem Fall in Polen geschehen, mithilfe von F-35 oder F-16 Kampfjets. Das ist einfach dieses sprichwörtliche mit Kanonen auf Spatzen schießen. Eine Abfangrakete kostet zum Teil 10 oder 20 Mal so viel wie so eine Kleindrohne. Hinzu kommt, dass diese Grenze, die ein solcher Wall ja schützen soll, einfach sehr, sehr lang ist. Und in der Ukraine zeigt sich ja, dass bei einfach massiven Angriffen mit hunderten Drohnen aus verschiedenen Richtungen die Flugabwehr da einfach schnell überfordert sein kann. Und der gerade aus dem Dienst ausgeschiedene Inspekteur des Heeres, General Alphonse Mais, der hat unlängst mal gesagt, die Drohnenabwehr sei das größte Problem der Bundeswehr. Und das gilt aus meiner Sicht tatsächlich auch für die NATO.
Aber trotz dieser Probleme, was wären denn Ansätze, also wie könnte so ein Abwehrsystem konkret funktionieren?
Also es gibt Möglichkeiten beim Aufspannen eines solchen Antidrohnenschutzschirms. Es gibt Störsender, sogenannte Jammer. Da wird die Verbindung getrennt zum Drohnenpiloten oder das Flugobjekt in die Irre geleitet auf diese Weise oder tatsächlich zum Absturz gebracht. Dann gab es ja neulich diese Bundeswehrübung in Hamburg. Da wurde ein System vorgestellt, bei dem eine Drohne eine andere per Netz sozusagen einfängt. Die wird dann vom Himmel geholt, dann landet sie am Boden, dann wird sozusagen Roboterhund aktiv und wird auf die Drohne losgelassen. Er untersucht sie dann auf Sprengstoff. Dann gibt es dieses neue System Sky Ranger, über das in letzter Zeit viel gesprochen wurde. Das kann im Prinzip auf unterschiedliche gepanzerte Fahrzeuge montiert werden und kann Drohnen am Himmel ziemlich effizient bekämpfen. Das ist sozusagen das Nachfolgemodell dieses Geparden, was man der Ukraine geliefert hat und was große Erfolge damit erzielt hat. Wir wissen, dass die Ukraine ihre Nachschubrouten zum Beispiel hinter den Frontlinien mit an Pfählen befestigten Netzen zum Teil überzogen hat. Das sind zum Teil einfache Fischernetze, einfach um diese Routen gegen die Gefahr von oben abzuschirmen. Aber für die langen NATO-Grenzen wäre das natürlich wenig vielversprechend. Es gab mal Ideen, Drohnen mit Raubvögeln zu bekämpfen. Doch in der Anzahl wird man, glaube ich, keine Raubvögel züchten können, dass man damit effizient heute Drohnen bekämpfen kann. Also dieses Drohnen mit Drohnen abwehren, also Jagddrohnen zu entwickeln, die andere abwehren kann, scheint da deutlich hilfreicher. Und dann gibt es auch noch Lasersysteme, die sehr wirkungsvoll sein können. Also am Ende wird es, glaube ich, ein Mix sein müssen, was man dort einsetzt. Aber bislang lautet die noch relativ traurige Diagnose, dass sowohl Bundeswehr als auch NATO auf diese Gefahr noch nicht sonderlich gut eingestellt sind.
Du hast gerade von zum Teil einfachen Fischernetzen an Pfählen in der Ukraine gesprochen. Das Land muss sich ja seit 3 Jahren gegen russische Drohnen verteidigen und hat dabei Erfahrungen gesammelt. Was können wir von der Ukraine da lernen?
Die Ukraine ist, das wissen wir ja, unter extremem Zeitdruck zur Kreativität sozusagen verdammt. Was man von der Ukraine auf jeden Fall lernen kann, ist erstens, dass es zur Abwehr von Drohnen nicht die eine Zauberstablösung gibt, die alle Probleme auf einmal zum Verschwinden bringt. Die Ukraine setzt genauso eine Mischung auch ein. Es gibt die vom Westen gelieferten Flugabwehrsysteme, Namen haben wir alle schon mal gehört, Patriots, Iris-T und so weiter. Es steigen Drohnen auf, um andere Drohnen zu bekämpfen. Es steigen zum Teil auch Kampfjets auf. F-16 hat die Ukraine. Es gibt diese sogenannten Abfang- oder Interceptor-Drones, die immer weiterentwickelt werden. Es gibt teilweise auch Feuer von Maschinengewehren, die am Boden platziert sind. Also die Ukraine setzt da eben auch einen Mix von Abwehrmaßnahmen ein. Die Ukraine hat mit dem großen Problem zu kämpfen, dass an den Frontlinien zum Beispiel, wenn wir uns die nochmal anschauen, mittlerweile die russische Armee einen kleinen Vorteil erzielt hat mit dem an wirklich haardünnen Glasfaserkabeln gesteuerten Drohnen, die einfach nicht zu stören sind, weil dieses Signal über diese Kabel vom Piloten zur Drohne gelangt. Da ist man gerade dabei, dagegen Lösungen zu entwickeln, auch die wieder bekämpfen zu können. Also wir können von der Ukraine und aus diesem Krieg lernen, dass beim Thema Drohnen zum Teil Masse auch Klasse bedeutet, weil eben, wenn Schwärme losgeschickt werden, einige immer durchkommen. Und wir lernen auch, dass das im Grunde so eine Art Hase-und-Igel-Spiel ist. Wer ist schneller in seinem Erfindungsreichtum? Oft sind Drohnen schon nach ein paar Wochen wieder veraltet, was natürlich eine große Herausforderung auch für die NATO und für die Bundeswehr darstellt, weil es einfach wenig Sinn macht, dass man sich irgendwas in Masse erstmal herstellt und dann ins Lager legt, weil das dann nach ein paar Wochen oder Monaten schon wieder veraltet sein kann und verschrottet werden muss.
Wenn wir uns jetzt einmal von diesen ganzen Fragen, wie wehren wir Drohnen ab, wie sind die technisch ausgestattet, was spähen die aus, kurz wegbewegen und einmal darauf blicken, wofür könnten diese Drohnenflüge stehen? Was könnte Russland damit bezwecken, abgesehen davon, dass sie möglicherweise kritische Infrastruktur damit ausspionieren?
Also es kursiert ja diese berühmte Jahreszahl 2029 und das ist keine die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das ist eine Jahreszahl, auf die verschiedene europäische Geheimdienste und Nachrichtendienste in Europa kommen. Und damit wird benannt das Jahr, in dem Russland in der Lage wäre, sage ich auch im Konjunktiv, einen NATO-Staat militärisch anzugreifen. Wie groß dann dieser Angriff wäre oder sein könnte, denn es ist ja nicht gesetzt, dass der tatsächlich kommt, sei mal dahingestellt. Aber es sagen die Geheimdienste, es könnte zumindest sein, dass Russland versuchen könnte, zu testen, ob denn diese NATO-Beistandsgarantie, also wenn einer angegriffen wird, sind alle angegriffen, ob die denn tatsächlich gilt und dann tatsächlich auch greift, gerade in Zeiten, in denen die USA immer wieder Zweifel daran gelassen haben. Wenn das tatsächlich ein realistisches Szenario ist, dann ist natürlich erst recht realistisch, dass jetzt schon mal getestet wird, dass ausgekundschaftet wird, dass Aufklärungsarbeit gemacht wird, dass Demokratien zum Teil auch destabilisiert werden. All das tatsächlich dem Zweck untergeordnet, die Einflusssphäre Russlands in Europa auszuweiten.
When I look at Europe today, I think we are in the most difficult and dangerous situation since the end of the Second World War.
Die Ministerpräsidentin von Dänemark, Mette Frederiksen, hat erklärt, dass die EU sich bereits in einem hybriden Krieg befinden würde.
I hope that everybody recognizes now that there is a hybrid war.
Teilst du ihre Einschätzung und was bedeutet das eigentlich genau?
Insgesamt ist es so, fürchte ich tatsächlich, dass Russland gegen Europa bereits einen hybriden Krieg führt. Nochmal, das ist jetzt nicht in jedem Fall nachgewiesen, dass Russland hinter jeder Drohnensichtung steckt. Und wenn sich tatsächlich herausstellt, dass ukrainische Akteure diese Nord Stream-Rohre in der Ostsee gesprengt haben, dann hat Russland damit natürlich auch wieder einen Propagandafund in der Hand, bei dem es sagen kann, seht ihr, ihr beschuldigt immer nur uns, aber wir waren es in dem Fall gar nicht. Aber insgesamt muss man sich ja anschauen, es gibt mittlerweile so viele Fälle, in denen die Spur doch sehr eindeutig nach Russland führt, dass ich, und ich bin jetzt auch nicht der Einzige, der zu diesem Schluss kommt, sagt, das hat Methode und hat System. Und es hat sich ja bei der Qualität und der Quantität der Vorfälle einiges geändert. Also es gibt eine Häufung der Vorfälle, darüber hatten wir schon gesprochen. Es gibt natürlich auch bei der Dreistigkeit, mit der vorgegangen wird, jetzt eine andere Qualität. Das betrifft nicht nur Drohnen, das betrifft auch die russischen Kampfjets, die da 12 Minuten im NATO-Luftraum waren in Estland. Also das ist schon ziemlich vieles neu, was da jetzt passiert. Und da ist natürlich diese hybride Kriegführung, wo man sich immer unterhalb so ein bisschen der Schwelle eines heißen Kriegs bewegt und wo man im besten Fall auch immer abstreiten kann, dass man wirklich für irgendwas verantwortlich ist, ist da ein wirkungsvolles Werkzeug im autoritären Instrumentenkasten, um unser Lebensmodell zu destabilisieren. Drohnen sind nicht das einzige Mittel, aber sie sind ein wirkungsvolles und dazu noch ziemlich preisgünstiges Mittel. Das heißt, nur um das nochmal klarzustellen, nicht, dass Russland hinter allem steckt. Das heißt auch nicht, dass es einen heißen Krieg wirklich geben wird. Aber es ist zu beobachten in Russland, ja, dass dieses Land komplett auf Kriegswirtschaft gerade umgestellt hat, dass die Armee weiter wächst, trotz gewaltiger Verluste in der Ukraine wächst die russische Armee tatsächlich auf. Russland rüstet auf und wenn sich im Kreml die Erkenntnis tatsächlich durchsetzt, dass die NATO oder der wichtigste NATO-Staat USA eventuell gar nicht zu seinen Beistandszusagen steht, dann könnte sich irgendwann tatsächlich auch die Idee durchsetzen, ob man das dann nicht irgendwann mal austesten möchte.
Von diesen Drohnen, die jetzt über Europa gesichtet wurden, auch über Deutschland gesichtet wurden, von denen geht ja jetzt erstmal keine ganz konkrete Gefahr aus. Aber trotzdem sind Militärexperten in ganz Europa alarmiert. Was genau ist denn aus deiner Sicht an der Lage und an diesen Drohnenflügen oder ausgehend von diesen Drohnenflügen beunruhigend?
Also erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, genau das zu sagen, damit eben keine Panik entsteht. Die waren bislang in eigentlich allen Fällen in Deutschland unbewaffnet. Was beunruhigend ist in vielfacher Hinsicht, ist natürlich, dass die Gefahr besteht, dass das nur der Anfang ist, dass es eben nicht bei Provokationen bleibt, sondern irgendwann in Sabotage und Angriffe münden könnte. Und es ist beunruhigend, weil für Russland auch solche zunächst mal Spionage-Ausspähaktionen eigentlich eine Win-Win-Situation darstellen. Solche Drohnen sind billig, man kann kaum etwas verlieren, außer vielleicht ein paar tausend Euro. Man kann hinterher abstreiten, dass man zwar, man gewinnt Erkenntnisse über den potenziellen Feind in einem möglichen Konflikt der Zukunft. Man lernt dessen Schwachpunkte kennen, man testet die Reaktionen aus, man kann sehen, was würde da im Ernstfall wohl passieren, wenn man wirklich angreift. Man sät Zweifel unter den Menschen, kann das Vertrauen in die staatlichen Organe weiter erschüttern. Das ist vielleicht der Punkt, der mir fast am meisten Sorgen macht, weil das ja zu einem Zeitpunkt kommt, wo ohnehin die Menschen das Gefühl haben, wir haben es mit so vielen nicht beherrschbaren Krisen in der Welt zu tun. Jetzt sickert die Unsicherheit auch noch in unseren Alltag. Geht mein Flieger, fährt meine Bahn, habe ich Strom, habe ich morgen noch genießbares Trinkwasser und so weiter. Und dann eben auch der Angsteffekt, lasst uns doch lieber versuchen, dann Russland, wie es früher vielleicht mal war, nicht zu sehr zu verärgern. Und lasst uns auch die Ukraine vielleicht nicht zu sehr unterstützen, denn dadurch machen wir uns ja angreifbarer. Oder schützen wir uns lieber selbst. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Das spielt alles dem Kreml und seiner Propaganda in die Hände. Was da passiert, auch, ich sage es nochmal, wenn nicht in jedem Fall Russland tatsächlich dafür verantwortlich gemacht werden kann. Das kann natürlich auch den gegenteiligen Effekt haben, dass eine Gesellschaft zusammenwächst und sich auch das Gefühl durchsetzt, jetzt reicht's, jetzt haben dann wohl doch eben die Recht, die sagen, wir müssen uns besser militärisch aufstellen, brauchen vielleicht dann doch die Wehrpflicht, aber garantiert ist das aus meiner Sicht nicht. Und wichtig ist bei allem, finde ich immer, nicht die Menschen, auch was diese Drohnenflüge angeht, mit der Wahrheit zu verschonen. Den Fehler hat die Politik aus meiner Sicht schon beim Afghanistan-Einsatz gemacht, dass man immer gedacht hat, man muss die Bevölkerung in Watte packen und erzählt deshalb immer nicht die ganze Wahrheit. Also nicht denken, wenn es Belege tatsächlich gibt, dass Russland war, dann bricht hier Panik aus und die zurückzuhalten. Es ist wichtig, glaube ich, transparent und offen zu sein von Seiten der Politik, klar zu sagen, wenn ukrainische Saboteure Pipelines ansägen und es Beweise dafür gibt, dann muss man damit offen umgehen. Und wenn Russland uns ausspäht, dann muss das auch offen benannt werden, weil vielen offenbar nicht bewusst ist, dass das alles auch für uns nicht harmlos ist, was da passiert.
Vielen Dank dir, Kai.
Sehr gerne.
NDR-Verteidigungsexperte Kai Küstner ist auch im Host-Team des NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Den findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek, wie uns auch. Und den direkten Link in unseren Shownotes. Die Drohnensichtungen beunruhigen nicht nur, sondern haben auch ganz handfeste ökonomische Folgen. In einer der neuesten Folgen des Podcasts 10 Minuten Wirtschaft sprechen Astrid Kühn und Alex Drost darüber, was so eine Flughafenschließung wegen Drohnensichtung eigentlich kostet, welche Konsequenzen den Drohnenpiloten drohen und ob Fluggäste eigentlich Anspruch auf Entschädigung haben. Den Link zum Podcast 10 Minuten Wirtschaft packen wir euch in die Shownotes. Autorin der Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Laura Picerno, Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns morgen wieder.